SWR 2 Tandem.
Wenn eine Region oder ein ganzes Land erst einmal ins wirtschaftliche Abseits geraten ist, bedarf es riesiger Anstrengungen, um wieder Tritt zu fassen. Diese Erfahrung hat Deutschland nach der Vereinigung gemacht. Das erleben wir zurzeit in den südeuropäischen Staaten. Und auch die mächtigen USA machen da keine Ausnahme. Da staatliche Hilfen dort verpönt sind, folgt auf den Boom in einer Region sogar oft ein besonders krasser Niedergang. Das gilt für die US-amerikanische Autoindustrie in Detroit genauso wie für das ehemalige Zentrum der Kohleindustrie in den Appalachen. Tom Noga hat sich dort im Armenhaus der USA umgehört.
I like it. I mean, hadn't done anything like it before. It's new. I just enjoy it.
Dieser Job, der ist neu, der gefällt mir. Früher habe ich nur in Lebensmittelläden gearbeitet. Das hier ist etwas ganz anderes.
Jennifer Dillon macht Festiger in einem Tiegel an. Dann gibt sie Kohlenstaub hinzu und verrührt das Ganze. Aus der klebrigen Masse formt sie ein Herz, auf dem sie stilisierte Flammen drapiert. Unser Bestseller, sagt sie lächelnd. 10 dieser flammenden Herzen liegen vor ihr auf einem Backblech. Jennifer schiebt es in einen Töpferofen. 20 Minuten, dann sind die Herzen gebrannt. Jetzt müssen noch die Böden und die Ecken und Kanten abgeschliffen werden. Erst maschinell, schließlich von Hand. Jennifer Dillon ist gärtenschlank, hat lange braune Haare und trägt eine randlose Brille. Ihre Arbeit verdankt sie einem Zufall. Sie ist oft an der Werkstatt vorbeigefahren, wenn sie durch Kimball kam, ein kleines Kaff im McDowell County im US-Staat West Virginia. Sie sah den Laden vorne an der Durchgangsstraße mit den Katzen und Hunden, den Feuerwehrautos und Gartenzwergen im Schaufenster und hat endlich all ihren Mut zusammengenommen und ist hineingegangen. Sie war neugierig, wie die Skulpturen entstehen, und sie suchte einen Job. So hat sie Jean Batlow kennengelernt, eine ältere Dame mit grauem Wuschelkopf und verschmitztem Lächeln.
Now a lot of people come through and they see that and they think these are bombs.
Wer hier bei uns durchfährt und die ganzen Leute auf den Straßen sieht, hält sie für Penner. Aber das trifft nur auf wenige zu. Manche klopfen bei mir an und fragen, ob ich etwas für sie zu tun hätte, damit sie ein bisschen Geld verdienen können.
Jean Batlow ist die gute Seele des McDowell County. Die studierte Historikerin hat fast 30 Jahre an der High School in der Kreisstadt Welch Englisch und Geschichte unterrichtet. Außerdem hat sie ein gutes Dutzend Bücher geschrieben, Romane, Dramen und Dokumentationen. Und nebenbei betreibt sie die Werkstatt, in der am Leben gescheiterte Arbeit finden. Vor allem junge Menschen wie Jennifer Dillon.
I've always felt that there are wonderfully brilliant, talented people who've never had opportunities.
Ich habe immer gewusst, dass es hier wunderbare, talentierte Menschen gibt, die nie eine Chance gekriegt haben. Jennifer zum Beispiel. Ich denke, sie hatte einfach keine Gelegenheit, einen Schulabschluss zu machen.
Dass sie den nicht gemacht hat, ist in McDowell nicht ungewöhnlich. Ein Drittel der Jugendlichen hier besucht keine Highschool. Ein weiteres Drittel bricht sie ab. Aber der fehlende Schulabschluss ist noch das geringste Problem im Leben der Jennifer Dillon. Als Kind wurde sie hin und her geschoben. Zwischen dem Vater, der sich nach North Carolina abgesetzt hatte, und der Mutter in Kimball. Mit 17 wurde sie selbst Mutter. Mit 18 noch einmal. Mit 19 hat sie geheiratet und ist ihrem Ex-Mann ins Ofakala Hollow gefolgt, in eine der abgelegenen Furchen zwischen den Hügeln, an denen West Virginia so reich ist. Dort sind ihr die Drogenprobleme, mit denen sie schon als Teenager zu kämpfen hatte, vollends über den Kopf gewachsen.
I was everything from crack to coke.
Ich habe alles genommen. Crack, Koks, Heroin. An einem Tag habe ich Trips geworfen, am nächsten gekokst, dann gedrückt. Alles, außer Meth. Ein Freund war daran gestorben. Vielleicht habe ich deshalb einen Bogen um Meth gemacht. Drogen kriegst du hier an jeder Ecke. Du fährst tanken und jemand spricht dich an. Hast du was? Willst du was?
Auch Schmerzmittel hat Jennifer geschluckt. In Mengen. Ihre Mutter ist chronisch krank. Der Arzt in der Klinik in Bluefield, drüben im Nachbarstaat Virginia, verschreibt ihr Vorratspackungen, damit sie nicht alle paar Wochen die weite Anfahrt auf sich nehmen muss. Das ist normal in McDowell, sagt Jennifer. So kommen die Pillen in Umlauf. Und alle nehmen sie.
How did I overcome drugs? Okay, well, I locked myself in my mom's attic.
Wie ich von den Drogen losgekommen bin. Ich habe mich 3 Wochen bei meiner Mutter im Dachgeschoss eingesperrt. Alle zerrten ständig an mir rum. Ich bräuchte Hilfe. Sie wollten, dass ich eine Therapie mache, aber ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf. Es war furchtbar. Ich konnte nicht schlafen, habe geschwitzt, hatte Schüttelfrost und Albträume. Aber es hat geklappt. Es hat echt funktioniert.
Seit 6 Jahren ist Jennifer clean. Und kämpft nun mit 32 darum, die Fäden ihres Lebens wieder zu fassen zu kriegen. Sie macht ihren Schulabschluss nach, versorgt ihre Mutter und hat ihre Tochter aus allen Scherereien herausgehalten. Bislang. Jennifer klopft auf die hölzerne Tischplatte. Ihr Sohn ist 15. Ein kritisches Alter. Er lebt beim Vater. Und dass es ihm ähnlich wie ihr ergehen könnte, bereitet Jennifer schlaflose Nächte. Mit ihrem neuen Lebensgefährten hat sie überlegt, McDowell zu verlassen, wie so viele vor ihr. In den letzten 50 Jahren ist die Bevölkerung von früher 100.000 auf nur noch knapp über 20.000 geschrumpft. Aber letztlich hat sie sich dagegen entschieden, wegen der Kinder. Und Jennifer zögert einen Moment.
This is home. I miss home. Mountains.
Hier bin ich zu Hause. Ich bekomme schnell Heimweh, die Berge fehlen mir. Es gibt nichts Schöneres. Ich weiß auch nicht. Ich finde, dass die Leute hier freundlicher sind als anderswo. Ich bin halt hier aufgewachsen.
Ich fahre mit Jean Bedlow auf dem Highway 52. Die Straße folgt dem Verlauf des Elkhorn Creeks, eines Bachs, der sich durch ein klaustrophobisch enges Tal schlängelt. Wir lassen einen Supermarkt hinter uns, der schon seit bald 20 Jahren leer steht. Dann kommen wir an einer Tankstelle vorbei, von der nur noch ein paar Balken übrig geblieben sind. Schließlich fahren wir nach Welch hinein. Das ist die größte Stadt in McDowell. Jean balanciert auf ihren Knien eines ihrer Bücher. Die bebilderte Geschichte des McDowell County. Auf dem Umschlag ist ein Bild aus den späten 1950er Jahren abgedruckt. Es zeigt die Hauptstraße von Welch. Stoßstange an Stoßstange stauen sich die Autos. Zwischen den Häusern spannt sich eine Leuchtreklame, die auf 2 Kinos hinweist. Und auf den Bürgersteigen flanieren Menschen. Heute herrscht hier gähnende Leere.
Da drüben, das war eine der Banken auf dem Bild, die Merchants and Miners Bank. Jetzt ist da ein Gutachter drin, schon eine ganze Weile. Aber es läuft wohl nicht gut.
Das Ziegeldach des Gebäudes bröckelt, die Seitenwände sind rußgeschwärzt und übersät von Löchern. Daneben steht ein Warenhaus, dessen Namenszug nicht mehr zu entziffern ist. Die Schaufenster sind halb blind. Drinnen liegen Schutthaufen.
2, 3
Läden sind hier noch offen, mehr nicht. Die kleine Boutique da, die hat manchmal auf. Das hier war ein Hotel, das erste Haus am Platz, mit moderner Inneneinrichtung, wie in einer Großstadt. Vor ungefähr 15 Jahren hat es drinnen gebrannt. Ein paar Leute hatten Meth gekocht und das Feuer hat auf das ganze Gebäude übergegriffen.
Ein paar Blöcke weiter befindet sich ein 9-stöckiger Plattenbau. Über dem Eingang hängt ein Plakat mit roter Schrift auf weißem Grund. Now Leasing, under new management. Auf dem Parkplatz steht eine Sitzgruppe, bestehend aus einem zerschlissenen Sofa und 2 Campingstühlen. Darauf sitzen 4 Männer und 2 Frauen, alle in Kapuzenpullis, ein paar Sixpacks mit Bier vor sich.
Ich möchte nicht behaupten, dass sie Drogen nehmen, denn vielleicht würde ich ihnen Unrecht tun. Manchmal verfluche ich diese Leute und dann denke ich wieder, was ich machen würde, wenn mir das Leben so wenig zu bieten hätte wie der Figur in meinen Büchern. Was macht man, wenn man nichts zu tun hat? Diese Typen sitzen halt da.
Business as usual heißt das Buch. In der Tragikomödie schildert Gene Bedloe den Niedergang der Kohleindustrie in McDowell am Beispiel einer Familie. In den Minen West Virginias waren nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 100.000 Menschen beschäftigt, damals ein Zwölftel der Bevölkerung des Staates. In Business as Usual verliert ein Kumpel seinen Job, weil seine Zeche schließt. Nach vielen Irrungen und Wirrungen eröffnet er ein Bestattungsunternehmen, weil sterben tun die Menschen immer. Heute noch aktuell, sagt Gene Bedloe, während sie ihren Wagen auf den Parkplatz des Sterling Drive-In steuert. Im Sterling scheint die Zeit in den 50er Jahren stehen geblieben zu sein. Die Kunstlederbänke sind orangefarben, die Tische hellblau. Das Restaurant ist eine Institution in Welch, sagt Gene Bedloe, die letzte, die es noch gibt. Sie schlägt ihr Buch auf. Die ersten Bilder zeigen eine unberührte Landschaft. Bewaldete Hügel, verwunschene Täler. Dann die ersten Zechen. Förderbänder, die von einer Anhöhe zur anderen reichen. Und frühe Camps der Kumpel, die sich über die Jahre zu Städten wie Welch ausgewachsen haben.
Die Vorkommen hier sind ähnlich groß wie im Ruhrgebiet in Deutschland. Im Jahr 1947 wurde in diesem Kreis mehr Kohle gefördert als in jedem anderen auf der Welt.
Billion Dollar Coalfield wurden die Vorkommen ehrfurchtsvoll genannt. Aber das Problem war schon damals, dass die Milliarden, die hier verdient wurden, nicht in der Gegend blieben, sondern in die Kassen von Konzernen flossen, die anderswo ihren Hauptsitz hatten. Auch davon erzählen die Bilder in Gene Bedloes Buch. Die müden Augen der Menschen, die abgekämpften Gesichtszüge, die ärmlichen Hütten, in denen sie gelebt haben.
Im Wahlkampf ist John F. Kennedy hier durchgekommen. Hier hatte er die Idee für seine Sozialgesetzgebung, die Johnson dann als Krieg gegen die Armut umgesetzt hat.
Um genau zu sein, nannte Johnson seine Kampagne für die Sozialgesetzgebung bedingungslosen Krieg gegen die Armut. 1964 wurden Food Stamps eingeführt, Essensmarken als eine Art von Sozialhilfe. Und 1965 Medicare und Medicaid, die Krankenversicherungen für Bedürftige. Die ersten Empfänger der Essensmarken überhaupt waren die Muncies in Welch, eine Familie mit 15 Kindern. Georgia, eine der Töchter, ist heute die Frau des Sheriffs.
They have a picture of one of their grandsons.
Das Kind, das Kennedy auf diesem Bild auf dem Arm hält, ist einer der Enkel der Muncies.
50 Jahre sind seit Inkrafttreten der Sozialgesetze vergangen. Aber die Armut im Land ist alles andere als besiegt. Heute wie damals gilt jeder sechste US-Amerikaner als arm. Die Armutsgrenze liegt bei $23.850 pro Haushalt und Jahr. In McDowell, wo der Kampf gegen die Armut begann, ist heute ein Drittel der Bevölkerung arm, wenn man diesen Maßstab anlegt. Und McDowell hat, bezogen auf die Bevölkerungszahl, die meisten Drogentoten im ganzen Land, die meisten Fettleibigen, Gefängnisinsassen und schwangeren Teenager. Jedes zweite Kind wächst weder bei der biologischen Mutter noch beim biologischen Vater auf. Und die Arbeitslosenquote liegt nur deshalb bei scheinbar harmlosen 11%, weil sich 2 von 5 Erwerbsfähigen erst gar nicht bei den Arbeitsämtern melden. 50 Jahre nach Johnsons Initiative blickt das Land wieder auf McDowell. Fox News, der rechte Krawallsender, war ein paar Mal hier. Die Reportagen waren tendenziös. Hier zeige sich, dass Sozialhilfe zu mehr Armut führe und schleunigst abgeschafft werden müsse. Linke Sender wie MSNBC fordern dagegen eine Ausweitung des Sozialsystems. Sheriff Randy West spaziert in Sterling. Ein massiger Mann mit Raspelschnitt. Ob er sich einen Moment zu uns setzen möchte, fragt Gene Bedloe. Randy West nickt. Erschöpft lässt er sich auf eine Bank fallen. Er kommt von einem Einsatz. Er hat gerade ein Meth-Labor ausgehoben.
Actually, a young boy on a bicycle had it on a backpack. And it was in operation at the time.
Ein Junge mit einem Fahrrad hatte es in einem Rucksack. Es war in Betrieb. Wir haben einen Anruf erhalten, den Typen verfolgt und schließlich hochgenommen. Wir waren eh in der Gegend und konnten uns an seine Fersen heften. Den Kocher hatte er in seinem Rucksack. Man mischt die Chemikalien in einer Flasche zusammen, setzt oben einen Filter drauf, damit die Luft entweichen kann. Wenn man das nicht macht, kann das Ding hochgehen und ein paar Leute töten. Jedenfalls, wenn man sich in einer bewohnten Gegend befindet.
Randy West schüttelt den Kopf. Allein im letzten halben Jahr hat er mit seinen Leuten 7 Meth-Labore ausgehoben. Und das war nur die Spitze des Eisbergs.
Die Probleme haben angefangen, als Anfang der 80er Jahre die großen Minen geschlossen wurden. Das waren Minen, die in einem Hollow, in einem dieser kleinen Täler, 1200 Leute beschäftigt haben. Und plötzlich stürzt alles ab. Die Nachfrage nach Kohle ist komplett eingebrochen. Leute, die arbeiten wollten, mussten in andere Staaten gehen. West Virginia hat die ganze Ostküste mit Arbeitern gefüttert. Ein paar sind geblieben in der Hoffnung, dass es wieder besser wird. Aber das ist es nicht geworden. Irgendwann siehst du sie mit Drogen rummachen. Und jetzt haben wir eine regelrechte Epidemie. Die Mehrheit der Leute im Landkreis hat ein Drogenproblem.
Randy ist selbst Kohlekumpel gewesen. In dritter Generation, wie er stolz erzählt. Heute ist er der Einzige aus seiner Familie, der nicht das Weite gesucht hat.
Ich fühle mit den Menschen hier. Ich habe Mitleid mit ihnen, wenn ich ihre Not sehe. Weil die Politiker die Zukunft nicht im Blick hatten, als die Kohleindustrie ins Bodenlose gefallen ist, sehen die Leute auf uns herab, als wären wir ein Land der dritten Welt.
Main Road, Route 52, going from one end of the county to the other.
Wir haben nicht einmal eine vernünftige Hauptstraße. Die Nationalstraße 52, die durch den Kreis geht, wäre woanders eine Nebenstraße. Hier ist sie die Hauptstraße. Und wir haben noch nicht einmal genug Geld, um sie in Stand zu halten.
Überhaupt die Politiker. Randy holt Tiefluft. Vor 15 Jahren hat sich McDowell um den Bau eines Gefängnisses beworben und den Zuschlag erhalten. Die Idee klang bestechend. Auf 100.000 Menschen kommen in den USA 761 Inhaftierte. Weit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Ein Gefängnis verspricht folglich sichere Einnahmen und schafft zudem Arbeitsplätze.
Das Landesgefängnis wurde hier gebaut, weil man dachte, das würde diesem Kreis helfen. Sie wollten neue wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen, aber das geht nicht, wenn man am Boden ist. Klar, Jobs hat es gegeben, aber nicht für Leute von hier, weil die meisten den obligatorischen Drogentest nicht bestanden haben.
Ich begleite Gene Bedlow zu einem Straßenfest in War, einem Städtchen in den Hügeln von McDowell. Es verdankt seinen Namen dem War Creek. Und der Gebirgsbach wiederum heißt so, weil sich an seinen Ufern einst Indianerstämme blutige Schlachten geliefert haben.
Ich weiß auch nicht warum, aber in War ist es mit den Drogen besonders schlimm.
Der Weg führt durch ein grünes Tal. Hinter den Blättern und Farnen sieht man immer wieder rußbedeckte Böden, abgestorbene Bäume und kahle Hügel. Neuerdings wird die Kohle hier im Tagebau gefördert, indem man ganze Bergkuppen wegsprengt. Das sogenannte Mountain Top Removal ist auch unter Kohlekumpeln umstritten. Zurückbleiben Mondlandschaften, die auf Jahrzehnte unbewohnbar sind. Wir zweigen in eine kleine Nebenstraße ab, die in die Hollows führt. Enge Täler, in denen ein paar wenige Häuser dicht an dicht stehen. Die Fenster sind verrammelt, die Vorgärten voller Müll. Hier haust die absolute Hoffnungslosigkeit. Die Strecke nach War ist knapp 20 Kilometer lang. Die Fahrt dauert eine Dreiviertelstunde. Man bekommt eine Ahnung, wie abgelegen die kleinen Orte in McDowell sind, wie weit entfernt vom Rest der USA mit den schachbrettartig angelegten Wohnsiedlungen und den mehrspurigen, von Einkaufszentren gesäumten Highways. War ist Tristesse pur. Kaum ein Haus ist nicht beschädigt. Mal fehlt ein Fenster, mal eine Tür. Lose Dachsparren hängen herab oder es klafft ein Loch in der Außenwand. Überall liegen Müll und Schutt herum. Und es riecht faulig, wahrscheinlich kocht irgendwo jemand Meth. 862 Menschen leben hier. Das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Haushalt beträgt $16.012. liegt also weit unterhalb der Armutsgrenze und ist noch einmal um ein Viertel niedriger als im Rest von McDowell. Ein Drittel aller Haushalte sind Non-Family. Dort leben Menschen zusammen, die weder miteinander verwandt noch liiert sind. Ein weiteres Drittel besteht aus Singles. Familiäre Strukturen haben sich in War weitgehend aufgelöst. Über die Hauptstraße flanieren Menschen, die einem Film von David Lynch entsprungen sein könnten. Fettleibige und Spindeldürre, Zahnlose und Leute, denen Gliedmaßen amputiert wurden. Mütter im Teenageralter und Mitvierziger, die wie Greise wirken. Die einen mit flackernden Augen, die anderen den Blick starr auf den Boden gerichtet. Auf einer improvisierten Bühne steht eine Bluegrass-Band. Sie spielt My Clinch Mountain Home von der Carter Family, den Pionieren der Country-Musik. Das Lied handelt von der Liebe zu einer Bergregion drüben in Virginia, auch eine arme Gegend. Zwei Männer und zwei Frauen tanzen schwerfällig eine Art rhythmischen Watschelgang, den die Einheimischen Flatfooting nennen. Auf einem Klappstuhl sitzt James Richards, unrasiert und bis zum Hals tätowiert, die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Eigentlich wollte er gar nicht hier sein.
Weil ich hier ständig in Freunde von früher reinrenne. Es ist so leicht, wieder in den alten Mist reingezogen zu werden, besonders wenn du etwas Geld hast. Dann sind sie alle da. Komm, lass uns doch eine Kiste Bier holen oder was anderes.
Wie Jennifer Dillon, die junge Frau aus Jean Bedlows Werkstatt, kommt auch James aus einer zerrütteten Familie. Nur noch etwas schlimmer. Sein Vater sitzt lebenslang im Gefängnis. Sein Bruder für 10 Jahre. Auch er selbst hat schon Haftstrafen verbüßt, wegen Diebstahls und Drogen.
Das ist völlig normal hier. Viele Leute sind mal drinnen, mal draußen. Bei den ganzen Problemen, die wir hier haben, weiß ich gar nicht, ob genug Mittel da wären, um alle einzusperren, die gegen Gesetze verstoßen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
Mit 20 ist James weggegangen aus McDowell. Erst zum Militär, dann an die Küste Virginias. Aber als ungelernter Arbeiter ohne Schulabschluss ist es überall im Land schwer. Und so ist er zurückgekommen, als der Bergbau vor 10 Jahren zurückkam und einen unerwarteten Aufschwung nahm. Damals haben die Minen wieder Kumpel eingestellt. Aber die Erholung dauerte nicht lang. Jetzt ist James arbeitslos, seine Freundin schwanger. Gemeinsam leben sie in einem der Hollows, in einem Haus, das ihm ein Freund vermacht hat, wie James es ausdrückt, und das sie renovieren wollen, sobald sie etwas Geld haben.
Ich mache Kleinkram, Zimmern oder Sachen auf dem Bau. Damit komme ich gerade so über die Runden. Meine Freundin lernt Krankenschwester. Jetzt muss sie ein 5-wöchiges, unbezahltes Praktikum machen. Wir gucken, dass wir Geld für Benzin zusammenkratzen, damit sie überhaupt dorthin kommt. Irgendwie werden wir es schon hinkriegen.
James lächelt tapfer. Ein seltsames Lächeln ist das, mit kaum merklich hochgezogenen Mundwinkeln und unbeteiligten Augen. Ein Typ winkt ihm zu. Die dünnen Beine in hautengen Stretch-Jeans, ein ärmelloses T-Shirt über dem ausgemergelten Körper. Scheiße, murmelt James. Ich haue besser ab. Jean Bedlow wirkt traurig. Die Begegnung mit James Richards hat sie mitgenommen, wie die Erinnerung an etwas, das man zwar weiß, aber gerne vergessen möchte. Hinter all den Zahlen und Statistiken, mit denen sich die Situation in McDowell beschreiben lässt, verbergen sich Menschen mit ihren Problemen, aber auch Plänen und Träumen. In der Regel sind ihre Hoffnungen sehr bescheiden. Trotzdem werden sie sich für die meisten Menschen in McDowell nicht erfüllen lassen.
Um ehrlich zu sein, manchmal denke ich, dass es sich nicht lohnt, für diese Menschen zu kämpfen. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass wir es versuchen müssen, auch wenn es schwer ist, überhaupt erst mal damit anzufangen. Wir bräuchten Anführer oder besser gesagt Menschen mit Visionen. Hier können sich nicht viele Menschen eine andere Zukunft vorstellen.
Früher pulsierendes Leben, heute gähnende Leere. Tom Noga nahm uns mit auf eine Reise durchs Armenhaus der USA.